Was Fraser Hornby über seinen kongenialen Sturmpartner Isaac Liedberg sagt, das erfahrt ihr jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Samstagmorgen nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden, das die Lilien 2:0 gewonnen haben. Dabei heute wieder der Nick. Guten Morgen, Nick.
Guten Morgen und hallo.
Und der Jakku. Hi, Jakku.
Gut in die Runde, hallo.
Ja, 2:0 haben die Lilien gewonnen. Gehen wir mal chronologisch vor die Aufstellung. Bisschen überraschend oder fast schon traurig. Fabian Nürnberger hat gegen Düsseldorf sein bestes Spiel seit Wochen für die Lilien gemacht, nach meinem Empfinden. Musste jetzt aber kurzfristig pausieren, weil er einen Schlag auf den Fuß wohl bekommen hatte. Für ihn hat Leon Klassen sein Debüt gegeben. Florian Kohfeldt hatte sich also gegen eine Dreierkette entschieden, wollte das die Viererkette hinten haben, hat gesagt danach, auch nach dem Spiel, dass das für die Grundausrichtung von Dresden das bessere Rezept gewesen sei. Deswegen Leon Klassen, Startelfdebüt, hat er für mein Empfinden ganz ordentlich gemacht. Wie habt ihr das gesehen, Jakob Klassen?
Ja, also ich war auch zunächst sehr enttäuscht, dass das Nürnberger nicht geschafft hat und nicht rechtzeitig fit geworden ist. Klassen fand ich, du hast gesagt, du fandest ihn in Ordnung. Ich fand bis auf die Aktion, dass er den schönen langen Ball auf Hornby gespielt hat im Laufe der ersten Halbzeit, als Hornby dann die Direktabnahme hatte, die knapp übers Tor ging, fand ich jetzt, Klassen hatte auf der Seite keinen richtigen Zugriff. Man hat ihm angemerkt, dass er keine Spielpraxis hat. Und vor allem so die ersten Aktionen habe ich ihn besonders beobachtet. Ich war diesmal im G2 und habe mir das Spiel von dort angesehen, ein bisschen weiter oben. Herrlichen Blick aufs Spiel gehabt. So ein bisschen auf deiner Höhe, Stefan. Also ich konnte quasi rüber zu dir gucken und habe dich beneidet für deinen Blick, den du immer aufs Spiel hast, weil ich bin eigentlich immer jemand, der immer relativ weit unten das Spiel sich anschaut. Weiter oben kriegt man das dann noch besser hin, habe ich gemerkt. Das werde ich mir in Zukunft zu Herzen nehmen. Aber zu Klassen, habe ich mir am Anfang intensiv angeguckt und ich fand, ich bin auch mal gespannt, was jetzt Nick dazu sagt, dass er sehr unglücklich war, ein bisschen unbeholfen auf der Seite und wie gesagt, man hat ihm angemerkt, dass ihm die Spielpraxis gefehlt hat. Im Ende hat er ein recht solides Spiel gemacht, aber ich fand mit deutlichen Schwächen und man hat gemerkt, dass Nürnberg auf der Seite fehlt.
Nick, hat dir Fabian Nürnberger gefehlt?
Ja, absolut. Also ich bin da voll bei Jakko. Ich fand, er hat auch der Leon Klassen war fürchterlich nervös am Anfang, hatte ich einen Eindruck. War oft ein Schritt zu spät, er fand überhaupt nicht seine Position, man hatte so das Gefühl, er weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Er sollte ja die Außenverteidiger sollten sehr hoch schieben, was natürlich mit einem großen Risiko verbunden ist bei Ballverlust. Und so kam es dann auch einige Male. Wenn wir den Ball verloren haben, war er nicht rechtzeitig hinten. Und Dresden hat alles bespielt über seine Seite, über unsere linke Seite. Also der Faber und der Ömichen, die in der ersten Halbzeit, finde ich, ein sehr gutes Spiel bei Dresden gemacht haben, hatten da wahnsinnig viel Platz. Die Abstimmung Klaassen-Korridor hat auch nicht funktioniert. Da musste Akiyama häufig ausweichen und Helfer in der Not spielen. Also ich fand die erste Halbzeit auch nicht gut von Leon Klaassen, bis auf diesen tollen Pass auf Hornby. Aber, und das ist auch eine Qualität, ich finde schon, dass er sich in der zweiten Halbzeit reingefuchst hat in dieses Spiel und dass eigentlich in der zweiten Halbzeit über seine Seite nichts mehr angebrannt ist. Also deswegen, also Respekt. Ich hatte auch ein echt ungutes Gefühl nach einer halben Stunde. Aber zweite Halbzeit absolut okay.
Ja, es ist interessant, wie unterschiedlich wir das sehen jetzt. Es ist auch gut, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben und nicht alle das Gleiche sagen. Florian Kohfeldt hat ihm auch ein ordentliches Debüt bescheinigt. Er meinte eher, dass im Spiel nach vorne noch Ungenauigkeiten gewesen seien. Meinte, wenn der Pass auf Hornby zum Assist geworden wäre, wäre es natürlich toll gewesen. Da hat er zwei Flanken, zwei Ecken auch noch hinters Tor geschlagen. Das war auch nicht so doll. Ich stimme euch zu, dass Dresden viel über die rechte Angriffsseite, also die linke Abwehrseite von Darmstadt mit Klassen gemacht hat. Tatsächlich ist aber nichts angebrannt. Also Dresden war ja wirklich, die hatten ja die erste Chance in der 94. Minute, also in den ersten nennenswerten gefährlichen Ball aufs Tor. Insofern fand ich Klassen jetzt nicht so schlecht und Florian Kohfeldt fand ihn ja auch jetzt nicht so schlecht, wobei das sicher auch thematisiert werden wird und ja. Also, wie gesagt, interessant, dass wir sehr unterschiedlich gesehen haben. Härtefall in dem Fall Matej Maglica, das muss man tatsächlich auch sagen, hat Kohfeldt nach dem Spiel auch nochmal betont, dass ihm das total leid getan hat. Maglica gegen Braunschweig, Man of the Match eingewechselt, Tor gemacht, Siegtor gemacht und jetzt die letzten beiden Spiele jeweils 90 Minuten auf der Bank. Aber er meinte eben, Viererkette sei das bessere System gegen Dresden gewesen und es täte ihm wirklich unglaublich leid für Maglica, dass der eben nicht gespielt habe. Ja, ich fand dann, das war ein zähes Spiel in der ersten Halbzeit. Also Darmstadt hat sich schwer getan, Dresden, wie gesagt, nicht besonders gefährlich geworden oder eigentlich überhaupt nicht gefährlich geworden, hat gut mitgespielt. Das, was Kohfeldt auch vor dem Spiel gesagt hatte, dass sie einen gepflegten Fußball spielen, das ist also kein Kick and Rush oder sowas, sondern die versuchen sich wirklich nach vorne zu kombinieren, sind aber, wie dann auch der Dresden-Coach Stamm nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich nicht ins letzte Drittel vor das Darmstädter Tor gekommen. Und ja, Darmstadt war durchwachsen. Also, Jakob, was hattest du für einen Eindruck? Woran hat das gekrankt in der ersten Halbzeit bei den Lilien?
Ja, schwer zu sagen natürlich, als einfache Laie, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir tun uns ja bekanntermaßen, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, gegen solche Gegner eher schwierig. Ich finde, Dresden hat es am Anfang auch spielerisch ganz gut gemacht. Kombinationen aus der Pressing-Situation durch uns heraus haben sie gut gelöst. Das hat sich so die erste halbe Stunde so ein bisschen abgezeichnet. Allerdings so richtig gefährlich sind sie ja vor unser Tor nicht gekommen. Die sind zu Halbchancen gekommen, dass dann einmal mal abgezogen worden ist. Und die meisten Bälle sind ja entweder 5 Meter daneben oder tatsächlich 3 Meter darüber. Ansonsten hatten wir, ja, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, nicht so den Zugriff in den ersten Minuten, ersten 20 Minuten so ins Spiel. Das hat sich dann allerdings so ein bisschen gelegt, obwohl ich sagen muss, dass das jetzt auch nicht. Es war eine solide Leistung aufs gesamte Spiel betrachtet hin, aber eine gute Leistung war es definitiv nicht. Und wenn wir gleich darauf zukommen, dass das Tor, das dann gefallen ist, dass das ja dann aus einem Fehlpass heraus geschehen ist, was ja auch Dresden über das ganze Spiel hinweg öfter mal gemacht hat, Fehlpässe, die wir aber leider nur einmal ausgenutzt haben, so richtig.
Ja. Nick, hast du irgendwie eine Erklärung dafür oder aus deiner Sicht, woran lag es, dass die Lilien sich wirklich schwer getan haben gegen Dresden, die gut organisiert waren für mein Empfinden tatsächlich auch?
Ja, ich glaube, wir müssen da tatsächlich den Ball mal ein bisschen flach halten. Ja, es gibt sicherlich bessere Spiele, aber ich muss sagen, Dresden mit einem sehr, sehr guten Trainer, Thomas Mann, hat einfach auch das
Stamm,
sehr, sehr gut
Stamm.
gestammt. Entschuldigung, Mann.
Thomas Mann war jemand
Thomas Mann ist
anders.
auch, er hat auch ab und zu gegen Ball getreten, glaube ich. Nee, Thomas Stamm ist einfach ein guter Mann. Ich finde, der lässt ähnlich wie der Titz jetzt in Hannover, also man erkennt eine Handschrift bei ihm. Und ich finde, er hat unser Spiel ganz gut gelesen. Die waren unheimlich variabel im Anlaufverhalten, also überhaupt nicht so berechenbar. Mal haben sie sehr hoch gepresst, mal haben sie sich ein bisschen zurückfallen lassen. Die haben das mega gut gemacht, bis auf deren Offensivdrittel. Also 2 Drittel des Feldes haben sie sehr gut bespielt. Nur vorne waren sie halt total stumpf, was aber auch an unseren beiden sehr, sehr guten Innenverteidigern lag, muss man sagen. Vukotić und Pfeiffer, was die letzten beiden Spiele da leisten, ist unglaublich. Der Ferner ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft da im Sturm. Ist ein richtig guter Mann eigentlich. Von dem hast du 90 Minuten nichts gesehen. Kutschke auch überhaupt nicht zu sehen gewesen, als er eingewechselt wurde. Also das muss man, also ich finde, das ist auch eine Entwicklungsstufe, die wir da erreicht haben. Letztes Jahr hätten wir vielleicht, wären wir unruhig geworden, hätten Fehler gemacht, und wir bleiben ruhig. Wir haben da so ein gewisses Vertrauen in uns selbst, dass die Dinge sich schon im Laufe des Spiels lösen werden. Und so kam es ja auch. Also wie gesagt, es lag an Dresden, dass die das so gut gemacht haben. Es hat bisher kaum eine Mannschaft so gut hier im Böllenfalldor gespielt wie in den ersten 30 Minuten Dresden, bis auf deren Ungefährlichkeit. Und dann, ja, und dann war halt dieser Türöffner wirklich das 1:0. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir sind viel flexibler geworden. Also ich fand am Anfang, als die beiden Sechser, Klefisch, Akiyama, so nebeneinander gespielt haben, da hatten wir auch überhaupt keinen Zugriff auf deren Zentrales, auf diese beiden Sechser von Dresden. Und als wir das dann so ein bisschen umgestellt hatten, also die Sechser voreinander gespielt haben, da wurde es schon besser. Und das finde ich, wir haben eine wahnsinnige taktische Flexibilität, die wir letztes Jahr noch nicht so in dem Maß hatten. Wir reagieren total schnell auf Entwicklungen im Spiel. Und das finde ich, ist wirklich eine Qualität, die uns auszeichnet.
Ich finde, ein Spieler, an dem man gut auf die Geschichte der ersten Halbzeit erzählen kann, ist Marco Richter, der nicht besonders gut angefangen hat, einige Fehlpässe hatte, wo auch Kofeld nach dem Spiel gesagt hat, boah, habe ich mich gewundert, dass ein Spieler von seiner Qualität solche Probleme hat, sich aber dann ins Spiel reingebissen hat und dann einen sensationellen Pass gespielt hat, wirklich auf Lidberg. Natürlich schön in Szene gesetzt von seinem Dresdner Gegenspieler. Niklas Hauptmann, der den Ball da gut vorgelegt hat, aber dieser Pass, den er gespielt hat, genau in die Schnittstelle, wirklich auch ein schwieriger Pass, der ganz exakt kommen muss, damit nicht irgendwie ein Dresdner Fuß noch dazwischen kommt. Das war wirklich ziemlich genial und dann macht Lidberg eben in der 37. Minute eiskalt. Kurzes Torwart-Eck, aber glaube ich nicht zu halten, weil der Schuss einfach so stark war. Macht das 1-0 und das hat dann wirklich gut getan. Unglaublich, muss man einfach auch sagen, Niklas Lidberg, Isak, Entschuldigung, Isak Lidberg. Ich habe ihn früher mal Niklas Lidberg genannt und kriegt das irgendwie nicht so ganz aus dem Kopf. Also Isak Lidberg hat das ja wirklich sehr gut gemacht und das ist 7 Spiele, 7 Tore, eine unglaubliche Bilanz, muss man sagen. Jaku, Frage an dich, der Schuss von Lidberg, kann man dem Dresdner Keeper keinen Vorwurf machen, oder?
Boah, ich weiß nicht, ob ich damit in Teufelsküche komme, aber ich würde sogar sagen, wenn der Keeper in die Fußabwehr geht, wenn er dran denkt, dass er auch einen Fuß hat, dann kann er den sogar halten. Er versucht den irgendwie so. Ich habe das dann jetzt nochmal in den Fernsehaufnahmen gesehen, einmal, dass er mit der Hand versucht, noch dahin zu kommen. Aber ja, gut, das ist immer schwierig zu beurteilen von außen. Und vielleicht hat er den irgendwie auch woanders erwartet. Und Lidbeck kommt ja auch ganz gut dann zum Schuss, so im Fallen, sage ich mal, im Stadion sah es aus, als würde der den Keeper noch anschießen. Dann haben wir gesehen, wie der Ball im Netz zappelt und waren dann heilfroh, dass er dann drin war. Und der Niklas Lidberg, der eingedeutschte Schwede.
Niklas ist doch auch ein schwedischer Name, glaube ich, oder? Also, das
Kann
ist jetzt
sein,
meine
ja.
Ehrenrettung.
Ja, aber genau, ja, das ist, der hat einfach ein Torgischer und
Ja, hat er gut gemacht. Ja, zum Dresdner Keeper, ich weiß es nicht. Also, ich habe die Szene einmal gesehen, dachte mir, wow, ja, klar, kurze Ecke, also Torwart-Ecke eigentlich, kann er irgendwie vielleicht zumachen, aber Schuss war so hart. Der war nicht besonders sicher, der Dresdner Keeper, für mein Empfinden. Der Sohn meiner Freundin, der ist Dynamo Dresden-Fan, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist in der Erziehung, aber er ist Dynamo Dresden-Fan, meinte dann sinngemäß, boah, wenn der Torwart am Ball ist, da flattern mir immer die Eier. Sprich, da kriege ich, also da werde ich immer sehr, sehr nervös. Und der hatte auch tatsächlich mal dann Lidberg quasi im Ball zu Lidberg gespielt, völlig relativ unbedrängt. Da hätte Lidberg auch, wenn er ein bisschen schneller geschaltet hätte, möglicherweise schon das 1-0 machen können vorher, ein paar Minuten vorher. Nick, wie hast du das erste Tor gesehen?
Ja, ich würde gerne noch mal was zu Richter sagen. Ich finde, was du gesagt hast, das stimmt schon. Also man sieht manchmal über längere Spielphasen nichts von ihm, aber bei ihm ist es die Qualität. Und also das ist unfassbar, dieser erste Pass, den er da gespielt hat, messerscharf. Dann auch beim 2-0 war er wieder da. Also der traut sich halt, also der hat ein Passtempo, ein Timing, ein Auge, um diese Steckpässe zu spielen. Das ist wirklich, vielleicht haben wir nur noch mit Boetius einen, der ähnliche Pässe spielen kann. Der tut unseren beiden Stürmern da vorne wahnsinnig gut. Und also das Tor gehört mal mindestens zur Hälfte ihm. Das finde ich wirklich klasse. Und also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er da so ein Königstransfer auf der Zielgeraden ist, auf dem letzten Drücker. Aber ich finde, der tut unserem Spiel wahnsinnig gut. Und ja, zu dem Tor, Musste auch erstmal machen. Also ich fand es schon super. Vor allem war der erste Ballkontakt von ihm super. Er nimmt ihn gleich mit. Das war mega gut gemacht. Und er kam auch gut ins Tempo. Also echt klasse. Und ja, also wenn du Hornby und Littbeck im Moment siehst, da kann dir echt nur das Herz lachen. Der Sky-Reporter hat sich ja auch überschlagen mit Superlativen und Zitat, Wahnsinn, dass Darmstadt den oder die im Sommer halten konnte, die beiden. Das ist ja unglaublich für die zweite Liga. Also da können wir echt stolz sein. Der geschätzte Journalistenkollege, Stefan, du kennst ihn auch, Frank Hellmann, der für die FAZ und die Rundschau und viele andere Medien schreibt, der musste ins Bremer Regal greifen, um da Vergleiche zu finden. Der hat die beiden mit Füllkrug und Duxch verglichen. Dann kam Kohfeldt um die Ecke mit Ailton und Klasnitz und hat noch einen Pizarro aus dem Hut gezaubert. Ja, also da merkst du, dass da noch sehr viel Bremer Historie ist. Wenn du jetzt mal an Darmstädter Vergangenheit denkst, in der jüngeren Vergangenheit hatten wir vielleicht mal Strohengel und Seiler, wobei es total unterschiedliche...
Also eher dann würde ich sagen doch Tietz und Luca Pfeiffer.
Das finde ich auch, stimmt, wenn man daran erinnert. Die hatten ja, glaube ich, 32 Tore geschossen damals. So stimmt, du hast vollkommen recht. Die sind von Typen her am ähnlichsten. Und für die ganz Alten unter uns möchte ich schon noch Peter Cestonara und Manni Drexler erwähnen. Jakob, da bist du raus, ist mir schon klar.
Da bin ich raus.
Aber ich meine, die hätten auch mal 48 Tore irgendwann geschossen in unserer Aufstiegssaison zum ersten Bundesliga-Aufstieg. Und dann hat doch der Labbeduddel, wie man so schön sagt, der Bruno Labbadia, damals mit Uwe Kuhl und Künast, dieses Triumvirat, das waren auch nochmal so tolle Sturmpartner. Also da musst du echt schon tief in die Mottenkiste greifen, um da so ein Duo zu finden. Das ist schon klasse. Also da ist, glaube ich, die gesamte Liga im Moment mega neidisch auf uns.
Ja, auf jeden Fall. Also, man muss dazu ja auch sagen, also Fraser Hornby hat gestern, dann später kommen wir gleich nochmal drauf, sein erstes Ligator gemacht in dieser Saison. Im Pokal hatte er ja schon mal getroffen. Das Duo ist wirklich genial. Hornby war danach in der Mixed Zone, hat auch nochmal gesagt, also Isak ist fast ein Killer. Also eigentlich ist er ein Killer, muss man sagen. Aber Isak ist fast ein Killer. Er wollte es, glaube ich, das Killer war ihm vielleicht etwas zu heftig, zu martialisch, wie auch immer. Aber das ist ja wirklich unglaublich. Also 7 Spiele, 7 Tore, das ist eine unglaubliche Quote. Und dazu muss man trotzdem sagen, dass Hornby hatte ja jetzt nicht unbedingt eine Krise. Der hatte ja auch, zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber vor dem letzten Spieltag die meisten Assists gehabt in der Liga. Also das ist jetzt nicht so, dass man dem sagen kann, der hat das nicht gemacht. Ein bisschen haben wir, glaube ich, alle die Luft angehalten, als Hornby in der ersten Halbzeit eine gute Chance hatte, die er auch, wenn er das besser gemacht hat, hat Kohfeldt danach gesagt, durchaus zumindest, also nicht unbedingt ein Tor, aber zumindest es weitaus gefährlicher hätte machen können, als es dann tatsächlich war. Und dann ist er blöd aufgekommen bei seinem Schuss so aus der halbrechten Angriffsposition und lag lange am Boden. Und alle dachten, wie schon so oft bei Fraser Hornby, oh Gott, jetzt fällt er wieder wochenlang aus. Sah auch echt nicht gut aus. Er hat selber auch gesagt, boah, ich dachte auch am Anfang, boah, dass es was Schlimmeres. Aber sobald er dann wieder auf die Beine kam, ging es dann doch weiter. Und das hat sich dann sehr... positiv noch ausgewirkt auf das Spiel. Also wie gesagt, sind wir uns ja, glaube ich, einig. Also Littbeck Hornby, das war gestern schon der Schlüssel zum Erfolg. In der zweiten Halbzeit hat dann Littbeck das 2:0 gemacht. Für mein Empfinden war es fast noch ein bisschen schwieriger, die Situation, als bei seiner Großchance in Düsseldorf, die er ausgelassen hat, wo er allein auf den Torhüter zugegangen ist und die Wahl hatte, quasi was er macht. Diesmal hat er den Ball reingemacht. Jaku, hat er alles richtig gemacht bei dem Tor? Hat er natürlich gemacht, wenn er es gemacht hat. Aber wie hast du das Tor von Fraser Hornby gesehen dann in der 48. Minute?
Der hat er mega stark gemacht, hat den richtigen Laufweg gewählt und seinen Körper gezielt eingesetzt, um vor dem Spieler zu bleiben. Und danach, ich glaube, ein Tunnel war es, ne, gegen den Torhüter, durch die Beine ging der Ball dann. Ja, das ist einfach kaltschnäuzig dann. Wobei man sagen muss, ich meine, wir haben jetzt viele Lobeshymnen auf die beiden gebracht. In der zweiten Halbzeit hätten sie auch ruhig ein, zwei Dinger mehr machen können. So ist es nicht. Also da hat ein bisschen die Zielstrebigkeit dann gefehlt. Oder ich weiß nicht, ob dann, ihr werdet euch an die eine Situation erinnern, als Hornby den Ball nach außen ablegt auf Littberg, wo du denkst, der haut jetzt einen Hammer raus und der knallt den irgendwo jetzt rein, legt den doch noch ab und Hornby schießt dann rechts unten ins Eck und der konnte der Thomas Stamm, sage ich, der Keeper, jetzt haben wir alle so schon gebracht, der Keeper von Dresden den parieren.
Wir haben heute so ein bisschen Schwierigkeit mit den Namen.
Verzeiht das mir. genau. Das war so nach dem Motto, jetzt hat der Hornby eins gemacht und da hat man den beiden so ein bisschen die Freundschaft angemerkt, so hier komm, mach noch eins, dann läuft's richtig. Und das war, glaube ich, so der Gedanke von Littberg. Aber der hätte ja selber abziehen müssen und wirklich ein, zwei Situationen, wo sie einfach ein bisschen das Tempo leider rausgenommen haben im Angriff. Ja, im Endeffekt war das 2-0 zu niedrig, hätten wir höher gewinnen müssen. Und ich möchte in dem Sinne auch nochmal sagen, weil wir gerade Hornby auch thematisiert haben mit seiner Leistung, noch ganz am Anfang, als, sage ich mal, er wieder fit war, so zu Beginn Floßzeiten und Ende Lieberknechtzeiten, da haben wir ihn noch alle kritisiert, kam teilweise auch Häme aus dem Stadion heraus, wenn er mal einen Ballverlust hatte und Flocco hat Recht behalten, als er damals den Jungen verteidigt hat und gesagt hat, hier der Junge hat so viel Potenzial, ich sehe was bei ihm, was andere anscheinend jetzt noch nicht sehen, und er hat Recht behalten in dem System auch, wie er ihn einsetzt, passt er perfekt und die beiden haben eine ungeheure Laufarbeit auch geleistet, diese Pressing-Situation, die ständig aufrechterhalten worden ist, das muss man auch noch erwähnen, weil das ja nicht so oft honoriert wird, aber das ist sehr kräftezerrend. Und dann auch noch die letzten Körner zu haben, um dann ins Torabschluss zu gehen, von der Luft her und von der dass die Beine schwerer werden, etc., das muss man denen auch echt nochmal vorhalten.
Was Kohfeldt auch noch gesagt hat nach dem Spiel war tatsächlich, dass Hornby ist der zentrale Spieler für das Pressing, der leitet das immer ein, und das ist was man, meinte Kohfeldt, nicht unbedingt trainieren kann, das ist so eine Instinkt-Gefühlssache, und da sei Hornby ein Spieler, der ein unglaubliches Gefühl dafür hat, wann die Situationen sind, wo man draufgehen muss, wo man eben dann pressen muss, und das hat er wirklich auch, finde ich, gestern auch wieder gezeigt, aber auch schon in den Spielen davor, und wie gesagt, das ist eben nichts, was wo man jetzt sagen kann, du übst jetzt ein bisschen Pressing, sondern du musst ein Gefühl dafür haben, das antizipieren, und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Nick, das 2-0, vielleicht noch ein kurzer Einschub, bevor ich dann dazu komme. Kohfeldt hat nach dem Spiel gesagt, dass Hornby eigentlich bei dem Tor die falsche Entscheidung getroffen hat. Eigentlich hätte er es anders machen müssen oder sollen. Es wäre eine schlechte Entscheidung gewesen. Er hätte das Gefühl gehabt, Hornby hätte einfach Augen zu und durch und drauf gehauen und gehofft, hoffentlich geht er rein. Also gab es eine leichte Kritik von Kohfeldt. Die ganzen Sachen, die wir jetzt hier so anschneiden, was Kohfeldt nach der PK gesagt hat, lest ihr auch gleich noch im Lilienblog, da werde ich das auch nochmal alles aufschreiben, auch was er zu den einzelnen Spielern gesagt hat, auch die Kritik, die leichte Kritik an Hornby, weil das ist natürlich, er schwärmt immer wieder auch von Hornby. Aber Nick, da war dann doch noch mehr drin als das 2-0, oder? In der nach 48. Minute, wir haben fast noch 50 Minuten gespielt dann und hatten noch gute Chancen, aber haben sie ein bisschen leichtfertig liegen lassen, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja, aber mein Gott, auf was für einem Level sind wir jetzt schon unterwegs, dass wir nach dem 2-0 noch das Haar in der Suppe finden? Ich gebe euch natürlich recht, aber es war, glaube ich, auch dem geschuldet, dass so ein bisschen die Luft raus war, dass so diese Ticken-Konzentration gefehlt hat, diese Gier tatsächlich den Gegner aufzufressen, so wie es die Bayern Woche für Woche momentan machen, die auch nach dem 4-0 noch anrennen und jeden Gegner mit 8 Toren nach Hause schicken wollen. Das ist dann vielleicht die nächste Raketenstufe, die wir zünden. Dann kann uns gar keiner mehr aufhalten, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Also klar ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht hätte auch Bialek noch ein paar mehr Minuten mal haben können, weil ich einfach auch immer, ihr kennt es Woche für Woche, ich bin auf diesen Typen so gespannt, wenn der mal 20, 30, 40 Minuten spielt, weil ich den einfach für extrem gut halte. Aber nochmal zu Hornby, der erinnert mich irgendwie so an den Thomas Müller bei den Bayern, so, der ja auch immer sehr lautstark das Pressing moderiert hat und die Signale gegeben hat. Und ich glaube, diesen Wert, den kann man von außen manchmal gar nicht so erkennen. Also ich glaube, dass dieses Pressing, was du ja auch gesagt hattest mit den Vieren um Korridor, Richter, Littberg und ihm, dass das alles von ihm total orchestriert wird und organisiert wird. Und der ist so wichtig momentan für uns. Deswegen ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht, als er da so verletzt da lag. Ich dachte wirklich, da ist was Schlimmes passiert. Und mein Sohn sagte dann, ja, bleib mal cool. Ich hatte jetzt im letzten Spiel auch so eine Situation. Das tut immer Schweine weh. Du stauchst dir das da. Bei so einer Schusssituation ist es schnell mal passiert. Und er hat gesagt, hey, cool bleiben. Weil ich habe sofort, ich hatte Kreuzbandriss, Wadenbeinbruch. Ich hatte alle Horrorszenarien vor Augen. Ja, also, aber nochmal zu dem 2-0, weil da schnallst wirklich die Zunge, wenn du das siehst. Der Richter, wie der das mit der Hacke macht, wie der Korridor den super abtropfen lässt. Also das ist einfach ein Sahnetor gewesen, dieses 2-0. Und ich finde, das ist schon klasse, was wir da für Umschaltsituationen jetzt mittlerweile haben. Also diese letzten zwei Spiele, klar, auch da hatten wir schwächere Phasen, aber dennoch, man muss jetzt einfach mal sagen, 2-0 gegen zwei wirklich nicht schlechte Gegner. Düsseldorf wird auch noch kommen, die werden jetzt auch schlechter im Nachhinein gemacht, als sie unterm Strich sind. Das liegt aber auch an uns, wie der Gegner performt und wir haben da nichts zugelassen, nichts anbrennen lassen. Also das ist schon echt klasse und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Spiele. Ich meine, Kiel ist jetzt wieder ins Rollen gekommen. Das wird mit Sicherheit ein schweres Auswärtsspiel. Wen haben wir dann? Magdeburg, glaube ich, ne? Zu Hause.
Ja. Ich denke immer nur ans nächste Spiel.
Ja, du bist
von Spiel zu Spiel.
Ja, die Gehirnwäsche hat bei dir schon funktioniert. Ja, dann können Jacke und ich ja wenigstens posaunen und weiterhin träumen davon, dass es dieses Jahr nach ganz oben geht. Ich spreche es jetzt einfach mal aus, wenn wir dieses Level halbwegs halten. Und die Verletzungen, das ist ja bei uns gerne mal ein Dauerthema gewesen, wenn die Situation so entspannt bleibt wie momentan. Meine Güte, also warum nicht mal träumen?
Ja, auf jeden Fall. Träumen ist erlaubt. Und klar, wenn Sie das Level halten, dann halten Sie Platz 1 und dann steigt man normalerweise auf, wenn man die Lizenz bekommt. Und das ist ja, glaube ich, keine Sorge im Moment. was wollte ich jetzt sagen noch? Also ich fand tatsächlich, da war nach dem 2-0, wie du gesagt hast, liegt ein bisschen die Luft raus. Natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jede Mannschaft da eben mit 4-5-0 aus dem Stadion gekegelt wird. Aber es war so ein bisschen, also die letzte Konzentration fehlte. Und ich finde, was man gesehen hat, ist, wie gut sich Hornby und Littberg verstehen. Hornby und Littberg sich verstehen. Dass die versucht haben, sich gegenseitig den Ball immer aufzulegen. Also das
Hornberg. Und da hat Hornberg ist Wort. Eigentlich musste das in den Titel reinbringen für die Einheitsstufe. Hornberg, das neue Traumduo der 98er. Wahnsinn.
Genau, gibt ja immer so für Duos oder sowas, da dass die Namen zusammengezogen werden. Ja, eigentlich eine super Idee, Hornberg. Also die Geburt des Sturmduos Hornberg. Ja, sehr gut. haben wir noch was geschafft. Also ich fand, da hat so ein bisschen die letzte Konzentration auch gefehlt. Ich erinnere mich zum Beispiel, als das war noch unter Lieberknecht, da haben sie in Sandhausen, ich glaube, 5-1 gewonnen und haben sie dann auch immer so gespielt, Tiki-Taka und sowas und da hat Lieberknecht auch gesagt, seriös zu Ende spielen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und das gab auch Kritik von Kohfeldt danach. Aber wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, 2-0, hinten die Null gehalten, ein völlig ungefährdeter Sieg. Also da wollen wir auch jetzt nicht zu sehr jammern, aber wenn ihr nur die Lobeshymnen hören wollt, dann lest die Vereins-Homepage oder sowas. Also bei uns gibt's halt auch immer ein bisschen Kritik insofern.
Ich hätte noch eine Frage an euch.
Ja.
Wie seht ihr Korridor aktuell, auch mit dem Spiel jetzt eingeschlossen? Klar, er hat die Vorlage gemacht, aber mich würde das jetzt mal interessieren.
So. Ja, Nick, sag du mal.
Hör doch da schon was raus. Ich hatte auf meinem geistigen Zettel stehen, Korridor erste Halbzeit ganz schwach, weil ich finde, der hat sich zwar gebessert, klar, und wir haben ja eben über das 2-0 gesprochen, das hat er genial vorbereitet, aber angesichts der Möglichkeiten, die er hat, hat er noch nicht das Level, was er letztes Jahr hatte. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, den ich sehe. Ich finde, dass er, Stichwort, weil du das Tiki-Taka gerade erwähnt hast, dass er auch so ein Vertreter dieser Zunft ist, wo ich mir manchmal wünschen würde, nicht noch ein Schlenker und nicht noch ein Arschwackler, einfach klarer spielen. Ich denke, Jakob, dass du in eine ähnliche Richtung denkst, ne?
Ja, absolut. Also, wir kennen mehr von ihm, deswegen erwartet man, glaube ich, auch ein bisschen mehr von ihm. Ansonsten, die Situation, klar, er legt super das 2-0 Lauf mit einem Sahnepass, aber so ein Großteil des Spiels geht er mir zu sehr unter. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist es auch die hohe Erwartung an ihm, in Anführungsstrichen, weil man weiß, was er eben eigentlich noch kann und wie er aufwirbeln kann. Ja, Stefan, ich weiß nicht.
Ja, vielleicht sollte man auch da die Erwartung nicht zu hochschrauben. Der ist sicher, ist sicher ein guter Fußballer, aber der kam aus der zweiten französischen Liga. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass die Lilien für den 10 Millionen Kauf bezahlt haben, um ihn aus England irgendwo zu holen oder von einem französischen Spitzenverein. Ich finde, er betreibt einen unglaublich hohen Laufaufwand, wie eigentlich alle vorne. Er ist immer unglaublich viel unterwegs. Was mir auch fehlt, was Nick gesagt hat, eben dieser immer mal noch ein Schlenker zu viel, da würde ich mir ein bisschen zielstrebiger manchmal wünschen, gerade wenn er alleine aufs Tor zugehen kann. Da habe ich das Gefühl, da fehlt so der letzte Zug. Also er hat schon, was man auch sieht, ist, dass er oft schießt. Da hat er den, auch aus der Distanz, da hat er diesen Zug zum Tor. Aber wenn er den Ball am Fuß hat und alleine gehen könnte, da würde ich mir noch mehr so ein bisschen, dass er ein bisschen mehr straight aufs Tor zugeht. Gestern in der Pause mit einem gesprochen, der so neben mir, neben der Pressetribüne oder neben den Presseplätzen auf der VIP-Tribüne sitzt, und der hat den auch sehr kritisch gesehen, muss ich sagen, und ich habe ihn immer so ein bisschen verteidigt. Aber wie gesagt, also es gibt Punkte, wo er noch Potenzial hat, Corredor, und ansonsten ist das aber sicher auch ein toller Spieler, ja, auf jeden Fall.
Hast du das mitbekommen, dass ich glaube am Ende des Spiels, dass da was zwischen Kai Klefisch und ihm eine Diskussion war, wo Schuhn, also gab es das eine Bild, als Schuhn die beiden dann in die Arme genommen hat und quasi so ein bisschen vermittelt hat, und dann haben sie beide so ein bisschen mit dem Kopf genickt und haben sich die Hand gegeben. Und ich weiß nicht, ob da vorne, ich dachte, vielleicht hast du das mitbekommen.
Nee, hab ich nicht mitbekommen, nicht gesehen. Also es ist dann, meintest du, es war kurz vor Schluss oder in der Schlussphase?
Das war schon nach Spielende, als dann sich alles aufgelöst hat.
Ja, nicht, da ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann Stress pur, da muss ich viele Sachen gleichzeitig machen, und da bekomme ich dann auch nicht mehr jede Szene so mit. Und ich habe aber, wurde auch nicht thematisiert danach, also auch nicht von den Journalisten, Kollegen oder sowas.
Vielleicht hat ihr die Community was mitbekommen und kann uns in der Kommentarfunktion mal aufklären.
Genau, schreibt uns das. Ja, Jakob, noch eine Sache, weil du das vorher gesagt hast, wollte ich nicht gleich einhaken oder sowas. Wenn man höher sitzt, sieht man natürlich auch gut, aber jetzt die Journalistenplätze in Darmstadt haben ein großes Handicap. Sie sind nämlich neben den VIP-Plätzen, und die VIPs kommen gerne, Nick ist eine löbliche Ausnahme, kommen gerne immer 5 Minuten später, wenn das Spiel schon läuft, und ach, müssen sich da sortieren und alle müssen aufstehen und die verdecken mir dann. Also
die sind nicht 5 Minuten zu spät, die sind manchmal eine Viertelstunde zu spät, deswegen gehört es denen auch recht, dass sie das Tor zum 2-0 verpasst haben. Das ist für mich ein Unding. Also das ist, also essen kann man doch noch danach genug. In der Pause ist Viertelstunde, das muss reichen. Und ich finde es gegenüber der Mannschaft nicht in Ordnung, da so spät zu kommen. Ein echter Fußballfan sitzt pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit auf seinem Platz, fertig aus. Und ich reg mich da auch jedes Mal drüber auf.
Ja, also, und mich behindert es tatsächlich in der Arbeit. Ich will jetzt nicht, also klar, Journalisten, das sind nur ein paar, die da immer sitzen, aber du siehst tatsächlich dann von der Haupttribüne nach links unten, Eckfahne oder so, siehst du nichts, weil die Leute alle aufstehen, weil wieder einer kommt und dann an den letzten Platz gehen muss oder sowas. Und das nervt schon ziemlich. Und wie du sagst, es ist jetzt auch ein gewisses Zeichen für den Respekt vor den Spielern da unten, dass man da pünktlich kommt. Und ja, wie gesagt, sie sind bestraft worden, dass sie das Hornby-Tor nicht gesehen haben. Und insofern, vielleicht, ich habe jetzt nicht allzu viel Hoffnung, dass es einen großen Lerneffekt gibt, weil das, da sind auch wirklich echte Fans auf der VIP-Tribüne, auch sehr, sehr, sehr nette, das muss man auch sagen, die auch wirklich mit vollem Herzen dabei sind. Aber du hast halt auch immer auch einen gewissen Anteil von Event-Fans, die da sind. Und ja, aber das hast du in allen Stadien, nur in anderen Stadien ist manchmal die Sicht für die Journalisten ein bisschen besser. Das muss man tatsächlich auch sagen. Gut, ich bin soweit mit allen Personalien und Themen durch. Nick, Jakob, habt ihr noch irgendwas auf der Liste?
Nö, ich schaue hier auf den Berg gerade und der Berg schreit nach mir und sagt, Nick, komm doch endlich zu mir hoch. Deswegen können wir jetzt gut beenden.
Der Berg ruft sozusagen, ja? Okay. Ja, wunderbar. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, euch da draußen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben mittlerweile 10 Ehrenhainer, also 10 Leute, die uns finanziell fest bei der Hainerstube unterstützen. Aber wie bei den Lilien, da geht noch mehr, Leute, da draußen. Insofern abonniert uns, unterstützt uns, dann freuen wir uns sehr und ihr helft uns damit sehr, unser Angebot hier auch weiter so zu machen oder vielleicht auch die Frequenz noch zu erhöhen. Insofern vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Vielen Dank auch an dich, Nick. Viel Spaß auf dem Berg.
Danke euch auch. Ja, ich spring mal runter nach Darmstadt.
Alles klar. Ja, so gut ist die Sicht heute, glaube ich, nicht, dass man Darmstadt sieht. Alles klar. Ja, und Jakob, dir auch vielen Dank. Und ein schönes Wochenende euch beiden und euch allen da draußen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit. 16 Meter, Ball abgefangen. Tor! 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 Für Darmstadt!